Ja, heute ist mal wieder Wahltag. Rheinland-Pfalz wählt. Wir sind ja in einer Demokratie und da hat man das Recht, vielleicht manchmal auch die Pflicht, seine Stimme abzugeben, damit man bestimmt, wer über einen herrscht, wer regiert. Und heute Abend, wenn dann die Prognosen und Hochrechnungen da sind, dann schaut man entweder in lachende oder in weinende Gesichter. Die einen freuen sich, die anderen ärgern sich. Oder manchmal, ganz erstaunlicherweise, haben ja alle gewonnen. Das ist ja das Merkwürdige an manchen Wahlen. Aber so ist das in einer Demokratie. Auch wenn nicht jeder damit zufrieden ist. Demokratie, ja, nicht alles, was glänzt, ist auch Gold. Churchill meinte mal, Demokratie ist eine schlechte Regierungsform. Aber die beste, die ich kenne. So ist das eben. Wie gesagt, Demokratie, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und doch ist sie vielleicht das Beste, was die Menschen an Regierungsformen geschaffen haben. Alles andere, was die Menschheit ausprobiert hat, war am Ende noch schlechter, ungerechter, unterdrückter und gefährlicher. Denn was ist die Alternative zu einer Demokratie? Eine Diktatur in irgendeiner Form. Einer hat das Sagen und bestimmt alles. Einflussmöglichkeiten gibt es nicht mehr. Meinungsredefreiheit, Religionsfreiheit, das gibt es auch nicht, sondern es geht nur noch um die Meinung des einen, der an der Spitze steht. Das gab dann ja auch hier in Deutschland so, dass man einfach so die Religion mal von katholisch nach evangelisch gewechselt hat und wieder zurück, je nachdem, wie gerade der Herrscher, welcher Kirche er angehörte. War Katholik, dann waren auch seine Untertanen katholisch. Wenn der nächste Herrscher dann evangelisch war, dann waren alle Untertanen auch evangelisch und der nächste war vielleicht wieder katholisch. Also der Herrscher hatte das Sagen. Wirkliche Freiheit gab es nicht. Und das Problem an so einer Form ist immer, die Herrschenden denken immer zuerst an sich. Und das Volk kann eben nichts dagegen tun. Selbst wenn einer wie Friedrich der Große sagt, ich bin der erste Diener meines Staates, weil er meinte, er will sich nicht als absoluter Herrscher über das Gesetz stellen, sondern jemand sein, der dem Staat und dem Wohl seiner Untertanen verpflichtet ist, dann war er es doch, der bestimmte und definierte, was das Wohl seines Volkes war. Denn er hat seine Leute ja nicht gefragt, darf ich denn den Krieg führen gegen den und jenen? Und da waren bestimmt auch nicht alle Leute dafür. Also auch so eine Monarchie, wenn sie nicht nur repräsentativ ist, ist eine Form der Diktatur. Israel wollte ja auch mal unbedingt Könige haben. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir mehr schlechte als gute Könige. Auch da war es so, wenn der König gottesfürchtig war, dann folgte ihm das Volk und betete er irgendwelche Götzen an, dann war das Volk auch ganz schnell dabei, dem wahren Gott abzuschwören und irgendwelche Götzen anzubeten. Aber es hat das ja so gewollt. Gott hatte alles getan, um dem Volk das nicht schmackhaft zu machen, einen König zu nehmen. Er hat ihnen die Konsequenzen aufgezeigt und gesagt, der König, der bringt nicht nur Ordnung, sondern auch Lasten, Abgaben, Dienstpflichten. Er hat alle Macht, alle Rechte. Sie wären ihm zu absolutem Gehorsam verpflichtet. Er könnte von ihren Ernten und ihren Herden jeweils den Zehnten teilnehmen. Er könnte sogar ihnen die besten Grundstücke wegnehmen und sie seinen Beamten geben. Er könnte ihre Söhne und Töchter für sich arbeiten lassen, zu Soldaten machen, auch ihre Mägde und Knechte für sich beanspruchen. Also tun und lassen, was ihm gefällt, und das Volk hatte zu parieren. Und die Erfahrung zeigt, wenn einer zu viel Macht hat, wenn er nicht kontrolliert wird, dann besteht immer die Gefahr, dass er irgendwann diese Macht missbraucht, dass er abhebt, größenwahnsinnig wird und alles Mögliche macht, was nicht mehr gut ist. Es geht nur noch um seine Wünsche und Vorstellungen. Und man merkt, ja, Macht kann den Charakter verderben. So manche haben gut begonnen, haben mit der Zeit aber den Faden verloren und sind in eine falsche Richtung abgedriftet. Je mehr man hat, desto mehr will man, umso großartiger, umso pompöser will man alles um sich herum in Szene setzen. Aber ist das so ein großes Wunder, wenn Menschen so reagieren? Fragen wir uns doch mal selber, wie wir mit uns selber umgehen. Können wir uns denn selber gut regieren? Bin ich für mich, Herr, in der Lage, das zu tun, was gut und richtig ist? Ich fürchte nicht. Paulus drückt das mal in Römer 7 so aus. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist klar, nicht ich selbst bin es, der über mich bestimmt, sondern die in mir wohnende Sünde. Und das ist das Manko der Menschen. Sie werden fremdbestimmt, auch wenn sie es nicht merken, wenn sie es nicht wahrhaben wollen. Satan, die Sünde, das ist, was sie beherrscht. Das Gute, das man tun will, das tut man nicht, sondern das Böse, das man nicht will, das tut man. Und wenn wir uns selber noch nicht einmal richtig führen und leiten können, wie soll das dann in einer anderen Form mit anderen sein, in einer Staatsform? Wenn der Mensch so schlecht ist, dann kann ja nichts Gutes dabei herauskommen. Es muss also einen grundsätzlichen Herrschaftswechsel geben. Wir brauchen einen echten Herrscher, einen guten König. Und dieser König kann nur Gott sein, nur Jesus. Und die Bibel berichtet von ihm, dass er ja nicht nur eine schillernde Person in der Zeitgeschichte ist, kein prunkvoller Despot, der sein Volk ausbluten lässt, auch nicht nur ein repräsentativer König, der nur Händchen schüttelt und keine Macht hat. Wir brauchen einen König, der die Welt gerecht regiert, der mein Leben in den Griff bekommt, der weise und gerecht und mächtig ist. Und in Kapitel 19 des Neuen Testamentes wird Jesus als König beschrieben. Immer Kapitel 19, damit wir uns vielleicht besser merken können. In Lukas 19 wird er als der demütige König beschrieben. In Johannes 19 ist er der leidende König. In Offenbarung 19, der kommende König und der wahre Herrscher der Welt. Er, der triumphiert am Ende der Zeit. Wir werden uns diese drei Teile so in etwa anderthalb Stunden angucken. Aber heute nur den ersten Teil. Der Rest kommt dann Karfreitag und Ostern. Lukas 19, Verse 28 bis 40. Nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, setzte er seine Reise hinauf nach Jerusalem fort. Als er nicht mehr weit von Bethphage und Bethanien am Ölberg war, schickte er zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist. Ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und führt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr es losbindet, dann antwortet: Der Herr braucht es. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. Als sie das Tier losbanden, fragten die Leute, denen es gehörte: Warum bindet ihr es los? Der Herr braucht es, antworteten sie. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Während er nun so seinen Weg fortsetzte, breiteten die Leute ihre Mäntel auf der Straße aus. Als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei er der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Frieden sei bei dem, der im Himmel ist. Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Einige Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch. Meister, sagten sie zu Jesus, verbiete es deinen Jüngern, so zu reden. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort: Ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Die Situation war so, dass Jesus auf dem Weg zum Passafest nach Jerusalem war. Und er wusste, dass er dort sterben würde. Das hat er auch seinen Jüngern so angekündigt. Auf dem Weg war er nach Jericho gekommen, wo er dem Zöllner Zachäus begegnet ist. Und das schaffte eine völlige Lebensumwandlung beim Zachäus. Das, was er fälschlicherweise eingenommen hat, wo er die Leute betrogen hatte, das gab er ihnen zurück. Von seinem Besitz verteilte er es unter den Armen. Jesus hat sein ganzes Leben umgekrempelt. Und Jesus machte bei ihm noch einmal deutlich, was sein Auftrag war. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Und das Letzte, was er den Jüngern dann noch erzählte, war ein Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Dort macht er den Jüngern klar, dass Untätigkeit nicht zu seinem Wortschatz zählt. Die Gaben und Fähigkeiten, die Gott ihnen anvertraut hatte, die sollten sie auch einsetzen und nicht verstecken und vergraben. Sie sollen eingesetzt werden, um den Auftrag Jesu weiterzuführen und ebenso die Verlorenen zu suchen und sie zu Jesus zu bringen. So ein lasches, unmissionarisches, egoistisches Leben als Christ ist nicht das, was Jesus für uns sich vorstellt. Und von Jericho machte Jesus sich dann auf nach Jerusalem, an der Spitze seiner Jünger und der Pilger, die vielleicht ihm auch noch folgten. Jesus geht dabei an der Spitze seiner Jünger, so wie es die Art eines Fürsten und eines Königs war. Jesus geht voran. Er kennt den Weg. Er weiß, wo es lang geht. Er weiß, was ihn erwartet, was uns erwartet. Und deshalb ist es das Beste, dass wir ihm wirklich folgen. Weil er kennt den Weg. Er kennt den besten Weg für uns, auch wenn wir ihn oft nicht verstehen. Wenn wir meinen, wir müssten noch eine ganz andere Abzweigung geben. Jesus weiß es am besten. Haben wir dieses Vertrauen zu ihm, dass wir ihm folgen, auch dann, wenn wir es nicht verstehen? Petrus hat einmal gesagt, auf dein Wort hin will ich es tun, auch wenn ich es nicht verstehe. Auch wenn ich es für unsinnig halte, mitten am Tag das Netz auszuwerfen, da fängt man keine Fische. Aber Jesus, weil du es sagst, deshalb will ich es tun. Können wir uns das auch so vorstellen? Reicht uns sein Wort, um ihm zu vertrauen und zu gehen, wenn er uns auffordert? Oder erwarten wir noch etwas mehr von ihm? Brauchen wir noch andere Sicherheiten als sein Wort? Oder reicht es uns, wenn er uns etwas sagt? Also Jesus und seine Jünger sind unterwegs. Hier eine Karte, mal von Israel. Wir befinden uns hier so am nördlichen Teil des Toten Meeres. Und damit es noch ein bisschen besser sichtbar ist, noch mal größer. Hier in Jericho war, und dann ist er vielleicht diesen Weg gegangen, bis nach Bethanien, da wo Martha, Maria und Lazarus wohnten, wo wir letzte Woche von gehört haben, wo er den Lazarus von den Toten auferweckt hat. Und nach Johannes 12 hat er dort auch noch mal übernachtet. In Bethphage, das wir ja auch schon erwähnt haben im Bibeltext, da kommt wohl der Esel her. Dort hat er seine Leute hingeschickt. Und dann ging es eben noch 3 Kilometer weiter bis nach Jerusalem. Das war also der Weg. Und als die Jünger dann den Esel holen, dann empfinden wir es vielleicht ein bisschen dreist, dass Jesus einfach so sagt, geht mal hin und holt mal da dieses Füllen vom Esel. Da hat noch keiner drauf geritten. Das ist genau das Reittier, das ich jetzt haben möchte. Ich denke, wie ich vorhin erwähnt habe, ein König hat alle Rechte. Dass das auch so ein kleines Zeichen in dieser Geschichte ist, dass Jesus der König ist. Er hat das Recht, von jemandem etwas zu erwarten, etwas zu nehmen. Also, das ist das Recht des Königs. Interessant finde ich auch die Reaktion der Besitzer. Es waren ja mehrere, sie stehen hier im Plural. Als die Jünger ihnen so antworten, wie Jesus es ihnen aufgetragen hat, der Herr braucht es, da waren die Besitzer zufrieden. Da diskutierten sie nicht lange, da fragten sie noch mal nach, sondern sagten, ja, gut, dann nimmt es. Diese Antwort genügte ihnen. Und deshalb vermutet man, dass diese Besitzer Jesus auch kannten. Dass sie schon mal eine Begegnung mit ihm hatten und wussten, wer der Herr ist, der dieses Eselsfüllen braucht. Und das stellt sich an uns die Frage, können wir auch so loslassen? Wenn Jesus uns etwas sagt, ich brauche dies und jenes, ich brauche dich, ich brauche deine Zeit, dein Geld, können wir das dann loslassen und kann Jesus darüber verfügen? Oder sagen wir, ja, Jesus, warte noch bis morgen, heute habe ich keine Zeit, heute habe ich noch Wichtigeres zu tun. Wie offen sind wir dann, wenn Jesus uns anspricht und etwas von uns möchte? Darf er über uns verfügen, über unsere Sachen, die wir haben, oder nur dann, wenn es uns gerade passt? Jesus bekommt also hier den Esel und reitet damit nach Jerusalem. Und damit erfüllt sich eine Prophezeiung des Propheten Zacharias. Jubelt laut, du Volk von Zion. Freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich. Und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Schon hier kommt dann auch zum Ausdruck, Jesus ist König. Er ist ein Gerechter, ein Helfer, ein Retter und trotzdem demütig. Jesus kommt nicht auf einem Pferd. Er kommt nicht wie ein siegreicher Feldherr mit seinem Schlachtross angeritten, mit allem Prunk und wie das sonst so war, wenn ein siegreicher Feldherr vom Schlachtfeld kam. Das Pferd war das Reittier der Könige im Kampf auf dem Schlachtfeld. Der Esel war das Reittier des Friedens. Es ist ein Zeichen des Friedens. Jesus kommt als Friedenskönig. Und das passt ja auch zu dem Auftrag, den er hatte, Menschen zu suchen und zu retten. Wenn er als streitender Feldherr kommen würde, dann würde er sie ja niedermachen, dann würde er sie ja nicht mehr retten wollen. Aber als Friedenskönig kommt er, um sie anzusprechen, um ihnen seinen Frieden zu geben, um sie zu retten. Das war eben damals sein Auftrag. Und wir haben vorhin den Wochenspruch gehört. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das gehörte zu seinem Auftrag. Er war ein demütiger König, er diente. Dienen und herrschen, das scheint hier ein Widerspruch zu sein. Ein Herrscher, ein Führer, ein König, der soll doch führen und der soll herrschen, aber doch nicht dienen. Aber Jesus zeigt, dass es möglich ist. Das war sein Lebensstil. Er hat uns das vorgelebt und uns damit ein Beispiel gegeben. Eins der gravierendsten Beispiele in dieser Richtung ist eben das, was wir in der Lesung gehört haben, die Fußwaschung. Jesus tut den Dienst des geringsten Dieners. Er wäscht seinen Jüngern die Füße. Auch einem Petrus, auch einem Judas. Er wäscht die Füße der Menschen, die ihn kurze Zeit später enttäuschen. Die einen fliehen und verlassen ihn, der andere verleugnet ihn, der andere verrät ihn sogar. Und trotzdem dient Jesus ihnen, wäscht ihnen die Füße. Jesu Liebe und sein Dienst gilt allen Menschen, ob sie es nun nach unseren Maßstäben verdient haben oder nicht. Frage an uns, sind wir bereit, so zu dienen? Auch dem, mit dem wir auf Kriegsfuß stehen, dem, der nicht gerade ein Sympathieträger ist, dem, der mir immer querkommt? Erinnern wir uns, was Jesus zum Schluss gesagt hat. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Damit gibt er uns den Maßstab vor. Er ist der Maßstab. Sein Handeln ist der Maßstab. Danach sollen wir uns richten. Das ist nicht einfach. Das gelingt auch nicht immer. Aber es ist deshalb kein Grund zur Resignation. Sondern es sollte uns anspornen, noch mehr in die Nähe Jesu zu kommen. Mehr die Gemeinschaft mit ihm suchen, damit er uns prägen und verändern kann. Damit er uns umgestalten kann und wir fähig werden, so zu handeln, wie er es von uns möchte. Aus eigener Kraft werde ich das nicht schaffen. Ich werde nur verkrampfen, wenn ich das unbedingt versuche. Ich kann nur Jesus an mir wirken lassen. Er muss mich verwandeln. Ihn muss ich bitten, mich umzugestalten, damit ich so lebe, wie er es vorgelebt hat. Das heißt dann nämlich, sich unterzuordnen, statt Macht auszuüben, den anderen zu unterstützen, statt nur zu bestimmen, dem anderen zu geben, statt zu empfangen, dienen, statt sich durchzusetzen. Dienen meint eben auch, sich für andere einzusetzen, Verantwortung übernehmen, Lasten mittragen. Das Gegenteil sind dann Haltungen wie der Egoismus. Ich denke nur an mich selbst. Hauptsache ich komme zurecht. Hauptsache ich habe alles und mir geht es gut. Oder Gleichgültigkeit. Man kümmert sich um nichts und niemanden. Alles ist einem egal. Auch Bequemlichkeit. Man ist nicht bereit, sich irgendwo einzubringen. Selbstüberhöhung, man stellt sich über andere, man hält sich höher und wichtiger als für andere. Und da geht es jetzt nicht um Macht, sondern um eine innere Haltung. Oder wenn man das in christlicher Sprache ausdrückt, dann heißt das, sich Gott und Menschen in Liebe zuwenden. Und das Gegenteil wäre dann sowas wie Selbstverherrlichung. Ich stelle mich in den Mittelpunkt. Ich bin der Wichtigste. Rebellion, dass man sich gegen den Willen Gottes stellt, seine eigenen Wege geht und nicht auf Gott hört. Hochmut, dass man nicht bereit ist, sich führen zu lassen. Das Ganze ist eine Herzenshaltung. Wie sieht mein Herz aus? Bin ich bereit, mich so von Gott verändern zu lassen? Jesus will über uns Menschen König sein und über die Menschen, die sich freiwillig demütigen, sich ihm unterordnen. Er ist der Souveräne und der Überlegene. Er war von ganzem Herzen demütig. Er wusste, wer er ist, er kennt seinen Wert, aber er hält nicht um jeden Preis daran fest. Er hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen, um zu uns zu kommen. Er hat alles aufgegeben, weil er demütig ist. Und auch wenn Jesus beim Einzug in Jerusalem eine demütige Haltung zeigt, dann gibt es doch immer wieder kleine Hinweise auf seine Königswürde. So ist das auch mit den Mänteln, die so ausgebreitet werden. Die Bibel berichtet von mindestens einem anderen König, wo das auch so geschah. Dieser Mann war Jehu. Er ist gerade zum König gesalbt worden und dass seine Leute dies erfahren, heißt es in 2. Könige 9. Als sie das hörten, breiteten sie rasch ihre Mäntel auf den Stufen aus, ließen das Horn blasen und riefen, Jehu ist König. Das Ausbreiten der Kleider war also ein unzweideutiges Zeichen. Dieser Jesus ist der König, ist König Israels. Und das war natürlich ein beunruhigender Gedanke für die Römer und für die jüdischen Führer. Aber die Menge jubelt und freut sich und lobte Gott. Aber worüber jubelten sie denn wirklich? Nicht über das, was in den nächsten Tagen geschehen wird. Nicht über das Kreuz. Unsere Lieder haben schon davon gesprochen, dass es schön ist, dass wir uns über das Kreuz freuen, dankbar sind, dass Jesus dorthin gegangen ist. Das kannten sie ja noch nicht, das sahen sie noch gar nicht, dass der Weg Jesu so enden wird. Sie lobten ihn für seine Wundertaten, die sie gesehen hatten. Ihr Lob war von Erinnerung erfüllt. Sie erinnerten sich an die mächtigen Taten und Werke, die Jesus getan hatte, wie zum Beispiel die Auferstehung des Lazarus von den Toten. Sie erzählten von den großen Dingen, die Gott durch Jesus getan hat. Und so ein Menschen, der solche Wunder tun kann, der kommt einem doch gerade recht. Und Wunder ziehen Menschen an. Die Schaulustigen kommen und wollen etwas erleben. Schon zwischendurch in seinem Leben wollten sie ihn zum Brotkönig machen. Was ist das für ein Mensch, der mit 5 Broten und 2 Fischen mehr als 5000 Menschen satt macht? Damit ist jedes Nahrungsproblem gelöst. Und wir sind nicht mehr von Wind und Wetter und den daraus folgenden Ernteschwankungen abhängig. Das muss man doch einfach ausnutzen und sich mit diesem Mann gutstellen. Aber Jesus entwich damals. Das war nicht sein Auftrag und seine Zeit war noch nicht gekommen. Und vielleicht schwang in ihrem Jubel auch mit, jetzt kommt der König, der Messias. Er wird uns von den Königen, von den Römern befreien und wieder das große Reich von König David und Salomo aufrichten. Sie waren begeistert von dieser Aussicht. Jedenfalls, wenn man die Hoffnungen der Emmaus-Jünger sieht, dann kriegt man diesen Gedanken. Denn die Emmaus-Jünger sagten, wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Das war mit der Gedanke. Deshalb jubelten sie. Ein großer Jubel, aber falsche Erwartungen, die deshalb auch schnell wieder in eine andere Richtung umschlugen. Wie würden wir Jesus heute empfangen? Welche Erwartungen hätten wir an ihn? Würden wir auch auf eine Verbesserung der Situation hier in dieser Welt setzen, auf irdischen Reichtum? Oder sind wir bereit, mit ihm den Weg ans Kreuz zu gehen, mit und für ihn zu leiden in der Nachfolge, bis er einmal wiederkommt? Die Menge jubelt Jesus zu. Sie singt. Und was sie singt, lässt den Pharisäern die Haare zu Berge stehen. Das geht ihnen zu weit. Warum? Weil das Gotteslob und die Wundertaten Jesus hervorheben und ihn zum Messias machen. Er wird als König bezeichnet, als der König Israels. Er ist der Kommende, der im Psalm 118, Vers 26 genannt wird. Und dort ist eben der Messias gemeint. Beide Titel besagen, dass Jesus von Gott kommt und der Messias ist. Das ist etwas, was die Pharisäer nicht wahrhaben wollen, das sie nicht hören wollen. Und der Lobpreis der Menge macht sie deshalb nervös und sie lehnen diese Art der Anerkennung ab. Dagegen protestieren sie. Und sie gehen dabei ja noch relativ respektvoll um, weil sie reden Jesus als Meister an. Aber sie möchten gerne, dass er ihnen hilft und den Gesang verbietet. Titel wie der kommende Messias oder ein König sollte er ablehnen. Dann wären sie zufrieden. Jubeln dürfen die Leute ja, denn Jesus hat ja viele gute Dinge getan. Er hat viele Wundertaten getan, aber bitte doch nicht so viel Ehre. Nicht alles übertreiben. Als Wunderheiler, als ein Lehrer mit einer besonderen Lehre, das hätten sie ja vielleicht noch akzeptieren können. Aber doch nicht als der Messias. Weil Jesus passt nicht in ihr Bild von einem Messias. Und deshalb konnte er es auch nicht sein. Was haben wir für ein Bild von Jesus? Wer ist er für uns? Ist er wirklich mein persönlicher Heiland geworden, mein Retter? Oder sehe ich in ihm auch nur einen guten Menschen? Einen, der einen nachahmenswerten Lebensstil vorgelebt hat? Aber das ist zu wenig, wenn ich ihn nur so sehe. So hilft er mir nicht weiter. Ich brauche die persönliche Beziehung zu ihm. Er muss wirklich mein König sein. Er muss in meinem Leben das Sagen haben. Nur dann kann er mein Leben auch in die richtige Bahn lenken. Und übrigens, es waren ja nur einige der Pharisäer, die ihn ansprachen. Die Frage ist, wo waren denn die anderen? Die Bibel sagt uns nichts. Vielleicht haben sie doch an Jesus geglaubt. Oder vielleicht schwiegen sie aus Angst vor der Masse. Die war jetzt ja ganz euphorisch und in der Mehrheit. Vielleicht hatten sie auch resigniert, weil sie merkten, dass sie gegen die Masse nicht ankamen. In Johannes 12, 19 heißt es, da sprachen die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Das war schon ein Ton der Resignation, der Verärgerung. Die Leute machten das, was sie nicht wollten. Aber Jesus lässt sie reden, er geht gar nicht so darauf ein. Jetzt, kurz vor Ende seines irdischen Lebens, lässt Jesus sich auch als Messias bezeichnen. Jetzt ist sein Auftrag fast erfüllt und jetzt kann dies bekannt werden. An dem Tag seines Einzugs in Jerusalem, da sollte er gepriesen werden. Vorher, während des größten Teils seines Dienstes, da hat er alles dran gesetzt, dass die Menschen nicht von ihm als Messias redeten, dass er da noch nicht bekannt wurde, dass er öffentlich als Messias angesprochen wurde. Aber heute war der Tag, wo er als Messias öffentlich gelobt und angebetet werden durfte. Und er sagt den Pharisäern, wenn die Menschen es nicht machen, dann würden es eben die Steine machen. Das wäre für Jesus kein Problem. Vielleicht ist das für uns ein bisschen merkwürdig, diese Vorstellung, dass selbst die Schöpfung Gott preist. Aber an einigen Stellen spricht die Bibel eben davon, dass Bäume, Hügel, Ozeane, Flüsse, Berge, Täler, Vieh, Vögel, Felder Gott preisen. Wenn der Mensch schweigt, wenn der Mensch nicht Gott loben darf, dann tut es die Schöpfung. Hier kommt ein König, der sogar über die Schöpfung herrscht und die ihn dafür lobt. Deshalb, ihm gebührt die Ehre, das Lob. Und deshalb ist es auch sinnvoll, Loblieder zu singen. Durch das Loben wird unser Blick für seine Größe und Herrlichkeit geöffnet. Da steht er im Mittelpunkt, er allein, sein Wesen, seine Macht, seine Herrlichkeit, ohne dass ich ihm mit irgendwelchen Gedanken über mich da hineinfusche. Es dreht sich nicht um mich, es dreht sich einzig und allein um Jesus. Wie sieht das Lob Gottes in unserem Leben aus? Welchen Anteil hat es an unseren Gebeten? Wie schnell sind wir beim Bitten und bei der Fürbitte, aber wie oft und wie lang loben wir Gott für seine Größe und Herrlichkeit, für seine Macht, für all das, was er geschaffen hat und uns zur Verfügung stellt? Jesus lässt sich von dem Jubel nicht blenden. Er sieht ja weiter. Er weiß, was kommen wird, wie die Stimmung umschlagen wird. Er sieht, dass die führenden Gruppen ihn ablehnen, damit sie damit auch den Frieden mit Gott ablehnen, den er ihnen bringen will. Und er sieht bereits das Kreuz. Aber Jesus geht diesen Weg weiter, als der demütige König, als der, der das Kreuz auf sich nimmt und dann auch zum leidenden König wird. Und da geht es dann Karfreitag weiter. Ich möchte mit uns beten und dazu stehen wir auf, soweit es uns möglich ist. Danke, Jesus Christus, dass du auf diese Welt gekommen bist, nicht als großer Kriegsherr, sondern als Friedefürst, als derjenige, der uns sucht und retten will, der sich um uns kümmert, der uns vorgelebt hat, was es heißt, demütig zu sein und zu dienen. Und das hilft uns, dass wir uns so in deine Nähe begeben, dass du uns prägen und gestalten kannst, dass wir genauso leben können, wie du uns vorgelebt hast. Dass unser Leben von dir geprägt wird und dass deine Liebe, die du in unsere Herzen ausgegossen hast, zum Zuge kommt und uns zu den Menschen führt, die dich noch nicht kennen. Hilf uns, dass wir dich groß machen, damit du in dieser Welt verherrlicht wirst. Und hilf uns, dass wir das nicht vergessen, dich immer wieder neu zu loben für deine Größe und Herrlichkeit, für das, was du uns Gutes getan hast. Amen.